Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. 4 Tage nach dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien und wir von Anpfiff 15:30 gratulieren natürlich auch selbstverständlich dem neuen Weltmeister Spanien zum Titelgewinn. Und wie es am Ende dazu kam, darüber werde ich auch heute wieder mit Fabi und Sören sprechen. Grüß euch Jungs, hallo.
Hallo zusammen.
Ja, es ist geschafft. Die erste WM mit 48 Teams nach 104 Spielen ist Geschichte und wird wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben.
Ja, das ist nur die Frage, in welchem Bereich, ob spielerisch, vom Niveau her oder dann doch, weil die kleinen Länder viele schöne Geschichten auch geschrieben haben. Ich glaube, das muss man wirklich auch aufteilen. Viele Teams, viele kleine Teams, die dann wirklich auf der großen Bühne sich auch präsentieren können, konnten, gerade auch die Fans. Aber dann, das Niveau steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Das wurde ja dann glücklicherweise in den K.O.-Duellen, Viertelfinale, Halbfinale besser. Und sportlich war es dann hinten heraus ganz gut.
Ja, ich würde sagen, in der heutigen Folge blicken wir so ein bisschen zurück. Wir hatten ja die letzte Folge, hatten wir die Achtelfinalspiele. Und jetzt gucken wir mal, blicken ein bisschen zurück, natürlich jetzt auch im Halbfinale und natürlich Finale und Spiel um Platz 3 so ein bisschen und lassen unseren Gedanken so freien Lauf und was positiv war, was negativ war, was bleibt so in Erinnerung, was hätte man besser machen können oder so, schauen wir dann einfach mal. Ich würde sagen, Fabi, vorab, Spiel um Platz 3 hatten wir uns, glaube ich, noch kurz geschlossen telefonisch und hatten gesagt, braucht eigentlich niemand, kann man sich schenken. Am Ende war es zumindest vom Unterhaltungsfaktor her, glaube ich, das mitreißendste Spiel am Ende.
Vielleicht ja, vielleicht aber auch nein, um ganz ehrlich zu sein, weil ich schon glaube, dass es aufgrund der nicht vorhandenen sportlichen Relevanz erst zu so einem Spiel kommen kann. Und die erste Halbzeit, zumindest von den Franzosen, hat ja genau diesen Eindruck, glaube ich, auch bestätigt. Man hat schon auch gemerkt, dass es dann relativ wenig ging, auch wenn natürlich dann mit 10 Toren am Ende ein gewisses Spektakel dahinter stand. Aber braucht man das Spiel wirklich? Ich sag nein, bin aber trotzdem auch verwundert, dass so viele Leute auch zum Beispiel Geld für eine Eintrittskarte für so ein Spiel ausgeben. Aber es passt einfach zu dieser WM, glaube ich, am Ende.
Also in der Weg dorthin für die Franzosen, ja, im Viertelfinale ging es gegen Fabis Geheimfavoriten, gegen die Marokkaner. Am Ende kein großer Stolperstein für die Franzosen bei dem Spiel.
Nee, es hätte ja, glaube ich, auch relativ früh in der ersten Halbzeit schon darauf hinauslaufen können, dass Frankreich in Führung geht. Und dann zweite Halbzeit hat sich die Qualität, glaube ich, auch gezeigt. Und das muss man ja wirklich sagen, die Franzosen, die haben es in dem Turnier eigentlich bis zum Halbfinale dann wahrscheinlich wirklich gut gemacht. Sie haben sich auf ihre Qualität gerade offensiv verlassen. Michael Olise war da wirklich richtig gut. Er hat Mbappé immer in Szene setzen können, der ja auch viele Tore geschossen hat bei dem Turnier. Und vielleicht zu den Franzosen, spannend sicherlich jetzt auch, wer Michael Olise sagt, dass er in München wieder auf den Flügel ausweichen muss, weil ich glaube, gerade auf der 10 für die Franzosen hat er ein richtig starkes Turnier gespielt. Und das wird natürlich jetzt für ihn sicherlich auch nochmal eine Umstellung in München wieder auf den Flügel zu müssen.
Ja, kann Fabi nachher, wenn wir bei den Transfers sind, bestimmt nochmal das eine oder andere mit dazugeben. Ja, Fabi, der Gegner der Franzosen im Spiel um Platz 3, die Engländer, setzen sich im Viertelfinale nach Verlängerung gegen, eigentlich mit das Überraschungsteam schlechthin, gegen die Norweger durch. War ein ziemlich umkämpftes, ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende dann für die Engländer. Für Thomas Tuchel am Ende dann doch noch eine gelungene Weltmeisterschaft.
Du meinst in der Summe dann?
In der Summe,
unterm
genau.
Strich?
Ja.
Ach, ich glaube schon. Das größte Problem, was er hat, ist, glaube ich, dass er Deutscher ist und auf der Insel bewertet wird für ein Spiel, was er am Ende verloren haben soll. Da sind wir uns alle einig, dass vielleicht von außen betrachtet die ein oder andere Entscheidung im Halbfinale, vor allem bei den Auswechslungen, nicht richtig war. Hat man jetzt dadurch das Finale verschenkt, ist natürlich immer schwierig, glaube ich, dann im Nachgang auch ja ein Stück weit so zu bewerten. Für mich ganz am Ende kommt dann der dritte Platz bei einer WM heraus, die beste Platzierung seit 1966 und es ist immer noch nicht gut genug. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube schon, dass die Engländer phasenweise in dem Turnier schon auch auf ihre Art und Weise Eindruck hinterlassen haben. Trotzdem war es dann, glaube ich, in Summe spielerisch einfach auch zu wenig, um am Ende Weltmeister zu werden. Aber es hätte vielleicht dann noch mal einen Schritt weiter gehen können. Aber fairerweise muss man sagen, gegen den Weltmeister Spanien wäre, glaube ich, jede andere Mannschaft auch nicht gut genug gewesen.
Die Engländer waren einfach im Spiel, im Halbfinale dann gegen die Argentiner nach 1-0 Führung, dann am Ende dann ziemlich platt auch, ne, waren stehen K.O. und ja, am Ende 5 zu 15 Torschüsse auch für die Argentinier hinten raus, die Engländer sich ja nur noch verbarrikadiert hinten. Ja, ob es dann bei der anstehenden Europameisterschaft in England, in Großbritannien dann für den ganz großen Wurf reicht, wage ich jetzt auch schon mal zu bezweifeln. Die Spieler werden ja auch nicht jünger, gerade im Offensivbereich auf der Neuner-Position, sondern wird sehr, ja, wie sagt man, dünn bei den Engländern, auch in den kommenden Jahren.
Ja, da kommt nicht viel nach, was an die Klasse von Harry Kane anknüpfen kann. Das muss man wirklich so sagen. Das hat ja, glaube ich, auch dann, haben dann auch einige Spiele gezeigt, dass wenn Harry Kane vorne drin nicht spielt, ja, dann fehlt es an Qualität. Und im Kader hat man ja dann auch gesehen, dass man den echten Neuner gar nicht hatte. Klar, Ivan Toney oder Ollie Watkins, aber die sind natürlich nicht von der Größe her annähernd oder der Spielertyp wie ein Harry Kane. Und das braucht eine englische Mannschaft eigentlich schon. Und du hast es gesagt, das wird sicherlich das letzte Turnier dann, die Europameisterschaft für Harry Kane. Vielleicht nimmt er da den letzten Anlauf, um den Titel zu gewinnen mit den Engländern. Aber spätestens danach muss sich auch England einen neuen Stürmer suchen.
Gut, kommen wir zu den beiden Mannschaften, die sich im Finale duelliert haben. Fabi, die Argentinier am Ende im Finale, die unterlegene Mannschaft. Im Viertelfinale hatten sie sich noch durchgesetzt gegen die Schweiz nach Verlängerung. Da schon eigentlich schon schwer getan, wie ich fand. War ein ziemlich ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Hinten heraus dann ja mit dem besseren Ende für die Argentinier und dann im Halbfinale die Engländer geschlagen, aber beim Finale dann letztendlich chancenlos.
Also ich wollte gerade sagen, also es schimpfen ja dann immer so viele über Thomas Tuchel und die Engländer. Ich fand den Auftritt an sich schon sehr komisch der Argentinier, weil ja gar nicht erst versucht wurde, irgendwie Fußball zu spielen. Jetzt kann man natürlich sich drüber streiten, inwiefern die Spanier vielleicht auch einfach zu stark waren. Aber es war gefühlt einfach die einzige oder das einzige Ziel der Argentinier, irgendwie sich über die Zeit zu retten bis hin zum Elfmeterschießen. Der Schwachpunkt, ganz klar, ist dann eigentlich die größte Stärke, die sie im Team haben mit Lionel Messi, weil du dann eben auch in so einem Spiel einfach nur zu 10 spielst, respektive dann natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch nur noch zu 9. Mit der roten Karte, hier kann ich im Übrigen auch nur sagen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen aus meiner Sicht, wie du in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit eigentlich so in den Zweikampf gehen kannst, wenn du gelb vorbelastet bist. Das ist dann schon extrem dämlich, muss man auch dazu sagen. Und spätestens dann, ja, muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Spanier aufgrund ihrer Klasse das Spiel dann einfach auch ja, irgendwie für sich entscheiden werden. Und es hätte viel früher passieren müssen. Ich fand, es war eine Qual, so lange Fußball zu gucken. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in unserer Gruppe, glaube ich, auch erwähnt habe, dass wenn es kein WM-Finale wäre, was alle 4 Jahre stattfinden würde, dann hätte ich, glaube ich, früher ausgeschalten. Fand das wirklich furchtbar.
Ja, ich sag mal so, gerade im Offensivbereich, die Argentinier, 90 Minuten, kein einziger Torschuss, sagt, glaube ich, auch einiges aus über die starke Defensive der Spanier auch, ne? Also, wie schon im
Ja, aber du. muss ja schon auch dazu sagen, dass es ja gar nicht auch erst versucht worden ist.
Nee, nee.
Was ich ja so schlimm finde eigentlich, und das ist ja der Vorwurf, wenn man dann sieht, wie man die letzten 20 Minuten gegen England gespielt hat oder daneben auch im Finale die letzten 3 Minuten, hätte man ja eigentlich gesehen, dass wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen wäre, wirklich auch selber Fußball zu spielen. Dann wärst du wahrscheinlich auch in vielen Situationen viel, viel gefährlicher in die heiße Zone gekommen. Aber es wurde, wie gesagt, ich glaube, der erste Torschuss war in der 117. oder 118. Ja, genau. Minute, oder?
Mhm, richtig. Mhm. Ja, immer spät ist zugeschlagen, die Argentinier. Ne? Ich glaube, 12 oder 13 Tore im ganzen Turnier erst in der letzten Viertelstunde erzielt. Ne? Also mussten da auch immer wieder Aufwand betreiben. Waren ja auch einige enge Spiele dabei, unter anderem gegen Ägypten und so. Ja, gut, aber am Ende so, war gegen die Spanier kein Kraut gewachsen.
Ja, im Endeffekt oder am Ende des Turniers muss man sagen, die beste Mannschaft des Turniers ist dann auch Weltmeister geworden. Da hat sich die Qualität durchgesetzt. Was man wirklich hervorheben muss, ist die Defensive mit Paul Subasi, ja, ein Teenager, der quasi der Abwehrchef war neben Laporte, der im Prinzip ja auch nicht mehr auf dem Top-Niveau im ja, europäischen Fußball spielt, Vereinsfußball spielt. Das ist schon richtig gut. Und an der Defensive oder an den vier hinten wurde ja das gesamte Turnier quasi gar nicht ausgewechselt. Also da weiß man, glaube ich, auch schon, dass dieses Vertrauen in die Defensivreihe unglaublich groß war. Ja, und davor, ich glaube, man muss jetzt nicht jeden Namen durchgehen, aber das zentrale Mittelfeld war top mit Rodi, der diese Saison wirklich auch immer letzte Saison immer verletzungsanfällig war. Und bei dem Turnier, ja, der beste Rodri der Saison war quasi, der die Spanier dann natürlich auch defensiv getragen hat. Ja, und vorne reicht es dann immer für ein Tor. Und das hat es dann auch schon, ich glaube, dann war es im Viertelfinale, genau gegen die Belgier, hat es dann auch gereicht, oder kurz vor Schluss mit Merino. So, die Qualität hat sich dann immer durchgesetzt, dann noch ein Tor zu schießen. Aber spielerisch und vor allen Dingen defensiv, das muss man wirklich sagen, war Spanien einfach die beste Mannschaft des Turniers. Hm.
Muss man sich mal vorstellen, ne? Jetzt bei der Weltmeisterschaft in 8 Spielen, bei der Europameisterschaft in 7 Spielen, sprich 15 Spiele, 4 Gegentore, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Aber Fabi, Sören hat es angesprochen, es hat definitiv die bessere Mannschaft gewonnen, nicht die Mannschaft mit den besseren Einzelspielern. Kann man, glaube ich, so festhalten, ne?
Also wenn es nach dem gegangen wäre, dann wäre wahrscheinlich auch Frankreich ein Weltmeister geworden. Also da gebe ich recht, es ist eine Mannschaft von vorne bis hinten. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Selbst auch, was ja beeindruckend war, war, dass es keinen Qualitätsverlust gab bei Wechseln. Es hat sich, glaube ich, jeder nahtlos eingeführt. Es gab kein Gemecker. Nee. Und es war einfach rundum gelungen. Und dann ist es wahrscheinlich wieder der beste Beweis dafür, dass im Fußball nicht immer nur die Mannschaft mit den besten Einzelspielern Titel gewinnt, sondern eben auch, wenn das Kollektiv vor allem funktioniert.
Ja, in Lamine Jamal, ne? Auch jetzt nicht in absoluter Topform gewesen, da hat sich ja auch untergeordnet. Ja, jetzt mit 19 Jahren Welt- und Europameister auch nicht so schlecht. Ne? Fabian Ruiz hatte ich mal rausgesucht, jetzt 50. Spiel für Spanien gemacht, Weltmeister, Europameister, 2-mal Champions League-Sieger, Nations League-Sieger. Also können in den letzten Jahren schlechter für ihn laufen. Ne? Also, aber jetzt mal was anderes, Jungs. Sind die Spanier auf die nächsten Jahre unschlagbar, auch weiterhin? Haben wir jetzt schon, bringen ja jetzt schon eine Ära die letzten Jahre. 38 Spiele in Folge ungeschlagen.
Ja, es ist natürlich auch da. Einige Spieler sind dann vielleicht noch bei der Europameisterschaft auf richtigem Top-Niveau. Ich glaube, da können sie auch noch mal weit kommen. Aber auch da, die Zeit läuft dann. Klar, Lamine Jamal ist über die nächsten Jahrzehnte sicherlich nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Und es hängt vielleicht dann auch ein bisschen davon ab, wie viele junge Spieler dann noch mal aus der Akademie von Barcelona kommen, die dann den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen, so wie Subasi. Aber ich glaube, die Jugendarbeit in Spanien, da braucht man, glaube ich, keine Angst haben, dass in den nächsten Jahren nicht da wieder weitere Top-Talente hervorkommen, die dann auch die Nationalmannschaft prägen.
Mhm. Gehst du da mit, Fabi?
Also ich tue mich damit halt immer schwer, weil ich glaube, es gibt schon auch viele andere Mannschaften, die da grundsätzlich mithalten können. Ich nehme jetzt mal die Franzosen. Ich glaube, es wird auch enge Spiele geben und es gibt auch immer noch Nationen, die auch immer wieder gute Talente nachbringen. Also ich glaube schon, dass es Mannschaften gibt oder Nationen, die da in einer gewissen Hinsicht auf einem Niveau mit den Spaniern mitspielen können. Was aber beeindruckend ist beim spanischen Fußball, und das muss man dann wirklich vielleicht irgendwann mal in einer anderen Folge beleuchten, finde ich schon, dass der spanische Fußball natürlich auch international sehr viel gewinnt. Ich habe es in irgendeinem anderen Podcast, glaube ich, diese Woche auch gehört. Glaube ich, wenn man wirklich von einer Ära sprechen will in den letzten 15 Jahren ungefähr, ja. Oder seit 2008, glaube ich, 9-mal die Champions League gewonnen, 9-mal die Europa League gewonnen. Hier die Top-Trainer in England, der aktuelle Meister wird von dem Spanier trainiert, in Frankreich etc. Pipapo. Also der spanische Fußball hat schon auch einen ganz, ganz großen oder eine ganz, ganz hohe Position aktuell im Weltfußball. Sind so unschlagbar, das glaube ich eher weniger.
Auch wenn das alles sehr dominant war und man das neidlos anerkennen muss, muss ich auch sagen, zumindest aus meiner Sicht, die Spanier sind jetzt kein Team, was mich so richtig mitgerissen hat bei der Weltmeisterschaft. Sind so peu à peu, so langsam ins Turnier gestartet, haben immer ihre einfachen Siege eingefahren, war alles ziemlich dominant, aber alles ohne das große Spektakel auch. Ne? Am Ende, klar, ja, ich glaube, zählt der Sieg und was bei rumkommt, aber so an sich.
Ja, ich glaube auch, dass Luis de Fuente natürlich auch ein bisschen pragmatischer an die Turniere immer rangeht. Es war bei der Europameisterschaft schon so, das war jetzt bei der Weltmeisterschaft so. Also sie müssen nicht 90 Minuten dieses Spiel dominieren, sondern sie haben auch Phasen gehabt, wo sie sich eben auch aufgrund ihrer guten Defensive natürlich auch mal darauf verlassen konnten, dem Gegner den Ball zu geben. Und dann haben sie wieder diese 5 bis 10 Minuten, wo sie sehr gut sind, wo sie dann vielleicht dann auch das entscheidende Tor schießen. Und ich glaube, das ist kein schlechter Ansatz, weil ich glaube, gerade mit den klimatischen Bedingungen, die bei der WM natürlich dann auch herrschten, musstest du vielleicht auch wirklich ein bisschen pragmatischer denken. Und das haben sie eben sehr gut gemacht.
Das stimmt. Gut. Was für ein Fazit können wir denn nach dieser Weltmeisterschaft ziehen, wenn wir jetzt einfach nur mal eine Note vergeben würden, Fabi? So die letzten Jahre auf die Weltmeisterschaften zurückblickend und auch jetzt, so vom Niveau her unter anderem?
4 minus.
War nicht sehr begeisternd und mitreißend, was das Leistungsniveau angeht. Ne?
Wie gesagt, das hat gar nichts Gutes drumherum. Wenn man das dann mit reinnimmt, dann wäre meine Endnote sogar noch mal ein bisschen schlechter, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich finde einfach, dass vor allem in der Vorrunde keiner abstreiten kann, dass es sehr überschaubar war vom Niveau her. Es ging eigentlich erst so richtig los im Viertelfinale. Ich fand, was mich persönlich als schon jemand, den ich als Fußballromantiker wirklich in die Kategorie vielleicht mit reinziehen würde, ganz viel verwässert worden ist mit mehr Spielen, viele Nationen, Rekorde gebrochen worden sind. Wo ich einfach anders mit aufgewachsen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher würde ich sagen, aufgrund des spielerischen Niveaus eher eine 4 minus. Mit dem Höhepunkt dieses Ganze drumherum auch noch zu bewerten von meiner Seite aus, wo ich schon sagen muss, dass tendenziell ein paar Sachen vorgefallen sind, die sehr fragwürdig waren. Ich fand unter anderem auch die Schiedsrichterleistungen teilweise unterirdisch in vielerlei Hinsicht. Also da waren einfach zu viele Dinge dabei, wo ich sagen muss, als Fußballer dann in der Endabrechnung kann es für mich kein Turnier sein, wo mir immer in Erinnerung bleiben wird. Mhm. Und dann kommt natürlich noch ein wahnsinnig schlechtes Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft auch noch dazu. Das mag vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Stimmung trüben.
Ah gut, das waren wir ja die letzten Jahre schon.
Ja.
Ja. Ne, du sprichst die Schiedsrichter an, Fabi. Also das ist mir auch schon von den ersten Spielen ins Auge gestochen. Also war keine wirklich klare Linie, die Schiedsrichter haben wirklich immer eine sehr, sehr lange Leine, glaube ich, kann man sagen, gelassen und viele Mannschaften haben es dann auch wirklich bis auf die Spitze getrieben, jetzt bis zum Finale, gerade die Argentinier, ne? Gerade solche Mannschaften, die dann mehr Körper betonen, auf Zweikämpfe gehen, denen ist das dann natürlich schon extrem entgegengekommen, diese Linie. Und was ich ganz schlimm fand, ich fand es eigentlich jetzt letztes Jahr in der Bundesliga wirklich schon ganz gut angenommen, dass letztendlich nur die Kapitäne zu diskutieren haben, wenn es irgendwelche Aktionen, die strittig waren, gab. Aber was jetzt teilweise bei, auch in den Vorrunden schon, für Tumulte gab, für Rudelbildung, also das ja, ging ja gar nicht. Und das gipfelte ja dann wirklich jetzt hier beim Finale, das hat mich so an, es gab so Kreisliga-Vibes im Ruhrgebiet, ne? Also wo das gefühlt jedes Wochenende ist, ne? Also es war nicht schön, was das angeht. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass da die Schiedsrichter das ein oder andere Mal schon deutlich früher ein Zeichen setzen und vielleicht auch über die ja, ein oder andere rote Karte dann eher hätten.
Ja, aber können. Ich fand ja, was noch viel schlimmer für mich war, es gab ja, nehmen wir mal das Beispiel hier, Marokko, glaube ich, war es, nee, oder wer war das? Welches Spiel war das? Ich glaube, nee, Ägypten, Argentinien zum Beispiel. Fand ich, wo wirklich auch nicht nur in dem Spiel, sondern in vielen anderen Spielen mit zweierlei Maß gemessen wurde. Ich glaube, Messi hätte auch mal ziemlich in der Vorrunde, glaube ich, einmal eine rote Karte bekommen müssen. Die gab es dann nicht. Andere wiederum haben dann eine bekommen. Der VAR teilweise Entscheidungen getroffen. Da konntest du dir nur noch an den Kopf fassen. Selbst unserer Mannschaft wurde ein Tor aberkannt im 16. Finale, was jetzt auf gar keinen Fall irgendwas anderes noch bedeuten soll. Aber da waren so viele Entscheidungen dabei, wo ich im Nachgang oft dran denken musste, wie oft schimpfen wir in der Bundesliga über unsere Schiedsrichter, die im Vergleich dazu ja schon fast ein Segen waren. Und vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der bei mir dann irgendwann erreicht war. Ich war froh, als die Weltmeisterschaft vorbei war. Weil ich mich oft genug verpflichtet gefühlt habe, irgendwas gucken zu müssen und mir oft dabei dann gedacht habe, naja, also warum tue ich mir das jetzt an? Oder ich war dann mit anderen Dingen beschäftigt, als dem Spiel zu folgen. Das war wirklich
oder einfach schlimm. Nur müde.
Oder müde, dann das kommt dann auch noch dazu.
Ja. Anderes Thema, so Hydration Break. Gute Idee, schlechte Idee, kann man beibehalten?
Sollte man nicht beibehalten. Ich glaube, das hat den, um es ein bisschen größer zu machen, den Geist des Fußballs ja, total verändert. Auch wenn dann die Kommentatoren dann immer gesprochen haben, es sind jetzt 4/4. So, es gibt 2 Halbzeiten im Fußball und das sollte auch so bleiben. Der Einfluss der Trainer war schon immens nach so einem Hydration Break. Das hast du auch gemerkt, das hast du teilweise auch bei den Spielern gemerkt, die dann nach 20 Minuten schon zum Schiedsrichter gesagt haben, ja, willst du jetzt nicht mal zur Trinkpause pfeifen, damit wir uns neu einstellen müssen. Also daran möchte ich mich nicht gewöhnen, dass jetzt nach 20 Minuten immer noch eine Unterbrechung ist, eine längere Unterbrechung. Also man soll nicht zu oft in der Vergangenheit schwelgen, was so Fußball betrifft, aber da 2 Halbzeiten im Fußball, das sollte auch so bleiben. Mhm. Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir noch nicht jeden Samstag über 40 Grad. Dann kann man auch mal 45 Minuten durchspielen.
Ja, ich denke, bei den nächsten Turnieren, zumindest jetzt in England, werden wir es wahrscheinlich dann in 2 Jahren nicht sehen. Was danach dann ist in Marokko, Uruguay, Argentinien, müssen wir uns dann mal überraschen lassen.
Fabi, gehst du da? Fandest du es denn gut?
Oder?
Fandest du es denn gut?
Also ich persönlich fand es eigentlich ganz gut. Gerade jetzt mit der taktischen Herangehensweise, was Sören gerade bemängelt hat, fand ich eigentlich wiederum ganz gut, weil oft kommt es ja gerade bei den Trainern dann so, dass sie nicht alles, was sie jetzt umsetzen wollen, dann in der Zeit auf dem Platz wieder weitergegeben bekommen. Also gerade taktische Anpassung fand ich nicht schlecht. Könnte man natürlich ein bisschen optimieren, dann wären wir wieder bei der Sache, wo ich schon seit Jahren eigentlich ein großer Verfechter dafür wäre eine Auszeit pro Halbzeit, ob jetzt für solche taktischen Sachen oder dann vielleicht um einfach mal ein nicht aberkanntes Tor oder ein Foulspiel oder so vielleicht nochmal überprüfen zu lassen, wäre vielleicht dann auch, was das angeht, eine Möglichkeit. Dann kann man ja parallel dann taktisch was auch anpassen. Ne? Bei dir?
Okay. Ja, schweren Herzens stimme ich da nicht zu, weil ich glaube, Nein, weil ich glaube einfach, wenn du so eine Pause haben willst, dann war die eindeutig zu lang. Und am anderen Ende muss man dann natürlich auch sagen, was hier keine Pause, glaube ich, um irgendwie den Spielern oder der Mannschaft, sondern es war eine kommerzielle Pause. Ich finde einfach, dass ein Spiel zweimal 45 Minuten schon auch seine Rechtfertigung hat, weil im Umkehrschluss jede Mannschaft, die vielleicht gerade das Momentum inne hat, wird der Rhythmus gebrochen. Kann man jetzt drüber streiten. Und ich finde, wenn du zu oft eingreifst, tatsächlich finde ich, wird eher dann dem Fußball an sich, glaube ich, ein Stück weit geschadet. Und für mich war dann einfach auch so ein Spiel, dauerte dann einfach auch zu lang, so ein Vorrundenspiel. Du hattest dann zweimal die 3 Minuten Pause plus die elendig langen Nachspielzeiten, die teilweise unbegründet waren. Und so zieht sich das dann meines Erachtens einfach zu sehr. Vielleicht eine Regel, die ich gut fand, oder zwei Dinge, die ich gut fand, war Nummer eins war tatsächlich das Anzählen bei Einwürfen. Hat man immer ganz gut gesehen in den Spielen, dass maximal 5 Sekunden Zeit war, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Finde ich eine Sache, die kann man übernehmen. Macht das Spiel oft auch ein bisschen schneller, glaube ich, in der einen oder anderen Situation. Und eben auch die Regel, dass wenn man behandelt wird, dass man sozusagen danach eine Minute mindestens raus muss. Weil das ist schon auch so eine Sache. Ich möchte den Südamerikanern oder den Südeuropäern auch nichts unterstellen. Aber was da teilweise aus banalen Foulspielen gemacht wird, das ist wirklich schwer mit anzugucken. Naja, aber.
Nee, aber da würde ich auch mit unterschreiben. In Amerika haben sie das ja schon vor der Weltmeisterschaft praktiziert. Finde ich auch eine ganz gute Sache. Wird wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt demnächst drüber sprechen, zur neuen Saison, die neuen Regelungen, die Anpassungen, werden mit Sicherheit die ein oder andere Sache noch mit dazukommen. Sollen irgendwelche positiven Dinge, die dir noch so abseits des Platzes eventuell noch
Die
im Kopf geblieben
Halbzeitshow
sind?
hat dir doch gut gefallen.
Die habe ich dir noch nicht mal gesehen. Also, ja, also positiv. Was können wir von der WM positiv außerhalb vom Fußball? Ich glaube, ja, dass der Fußball lebt. Also, dass der Fußball einfach nach wie vor breite Massen anzieht. Klar, wer sich ein Stadionerlebnis zumindest bei der Weltmeisterschaft irgendwie leisten will, muss sehr viel Geld noch haben, muss gut verdienen, um sich das leisten zu können. Das ist vielleicht negativ. Aber dennoch, es zieht die Massen ja an. Wenn man sieht, ich habe heute eine Statistik gelesen, wie viele Menschen dann eben auch in die Vereinigten Staaten eingereist sind. Also das hat schon was ausgelöst. Und jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch, wenn man dann die Schalten gesehen hat, keine Ahnung, in den Kongo als Beispiel, ja, oder in Kap Verden, Curaçao, der Fußball begeistert nach wie vor. Und das ist das, was man festhalten muss. Bei all der Kommerzialisierung, die jetzt bei dieser Weltmeisterschaft natürlich enorm war, was dann auch nicht mehr so gesund ist. Also ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, okay, der Fußball muss wieder ganz, ganz einfach sein. Am besten spielen wir auf Holztore. Sondern, aber muss sich ja auch weiterentwickeln. Aber man muss zumindest auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und da, was Preise angeht, das ist dann auch ab einem gewissen Punkt pervers. Das muss man wirklich sagen. Das muss man aufpassen, dass sich dann eben nur noch eine gewisse Schicht so Fußballspiele leisten kann. Und das hat man ja dann auch gesehen, wo man dann so Kameraschwenks in die VIP-Tribünen gesehen hat, welches Star da alles war. Da würde ich noch nicht mal sagen, der war da, um das Fußballspiel zu sehen, sondern grundsätzlich, um sich selbst zu präsentieren. Das ist vielleicht nicht so negativ, aber trotzdem rundherum nach wie vor viele Fans, ganz einfache Leute, die einfach nur ihr Land Fußball spielen sehen wollen. Und das ist sicherlich mit das Positive, dass auch in diesen Zeiten der Fußball noch die Chance oder die Kraft hat, zumindest für 90 Minuten alles auszublenden.
Kam den USA natürlich entgegen, dass gerade die Mannschaften aus Südamerika eine relativ kurze Anreise hatten, ne? Wenn man da die Verhältnisse dann zu den europäischen Mannschaften dann gesehen hat, ne? Ich glaube, bis auf die Schotten waren wenige Nationen wirklich in breiter Masse so vor Ort, ne? Hat man jetzt, glaube ich, auch beim Finale gesehen, ne? Der kleine Block da hinterm Tor von den Spaniern im Verhältnis zu dem fast Dreiviertelstadion mit Argentiniern gefüllt. Ja, gut, aber Ansonsten, mir bleiben noch so natürlich die trinkfreudigen Schotten in Boston in Erinnerung. Dann, hier die Aktion von Joe Stones in der Kabine ist ja, glaube ich, auch überall bei Instagram, Facebook viral gegangen, wo er da seine Schulter ausgekugelt hat und dann zu dem Lied dann plötzlich bei dem Beat plötzlich wieder mit seiner Schulter am Wippen war ganz cool. Und hinten raus vielleicht dann doch noch vom Spektakelfaktor her oder von der Spannung her, dann doch auch die Argentiner, die, ich glaube, 3 oder 4 Mal hinten raus dann noch die Spiele gezogen haben, war eigentlich auch ganz cool. Fabi, bei dir noch irgendwas?
Nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben es ziemlich gut zusammengefasst. Es bleibt für mich einfach keine WM, die in Erinnerung bleibt. Und was man natürlich oder was ich natürlich hoffe, ist, dass es nicht noch größer wird in 4 Jahren. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Trotzdem Glückwunsch natürlich an Spanien, das darf man nicht vergessen, bei aller Kritik.
Aber da deutet ja zumindest jetzt schon einiges drauf hin, ne, dass es so in die Richtung schon gehen könnte, ne?
Ja, aber das ist genau das, was doch keiner braucht. Jeder, der zum Beispiel auch an einem Tippkick-Tippspiel teilgenommen hat, frage ich mal hier bei euch beiden auch nach, habt ihr Bock, nochmal 40 Spiele mehr zu tippen?
Nee, es sind wohl nur 24 unterm Strich.
Nur 24?
Nur 24 dann? Spiele mehr, ja. Weil der dritte nicht mehr weiterkommt. Da kommen nur die ersten beiden weiter.
Ach so, und dafür gibt es dann mehr Gruppen wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau.
Ja, ich meine, es passiert einfach auch zu viel um den Fußball herum, glaube ich, die das alles dann schmälern einfach, glaube ich, das kommt dann auch noch dazu. Und wir haben halt dieses Jahr auch das ganz große Pech gehabt, dass in unserem Land eben auch durch unsere Mannschaft keinerlei Euphorie entfacht wurde. Ich glaube, in anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien, England selbst auch, habe ich noch gelesen, glaube ich, bis zum Halbfinale wurden 5,5 Millionen Liter mehr Bier verkauft als in vergleichbaren Zeiträumen in den Vorjahren. Das darf man dann auch nicht vergessen. Und da muss man sich selber dann eben auch mit reinzählen. Hätten wir eine Mannschaft gehabt, die auch bis ins Halbfinale, vielleicht Finale vorgekommen wäre, dann würden wir jetzt vielleicht auch ein bisschen anders drüber sprechen. War halt nun mal nicht so.
Also festzuhalten bleibt, die Deutschen trinken zu wenig auch.
Hier schließen wir uns 3 mit ein, würde ich sagen, wenn es darum geht. Ich glaube schon, man, das Ding ist, so wie Sören auch sagt, wenn man dann halt mal selbst oder die Vorstellung oder die Frage an euch beide, wir haben in 4 Jahren die WM bei uns vor der Haustür in Spanien. Aber würdest du denn für ein Vorrundenspiel zwischen Iran und Neuseeland schon mal 400 Euro in die Hand nehmen?
Die Frage kannst du dir sparen.
Genau, und dann spielen wir das Spiel einmal weiter. Dann sagen wir wollen ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft sehen. Und ich glaube, im Durchschnitt war der Ticketpreis bei den WM-Spielen $5.500. Das ist einfach nicht mehr nah genug an dem dran, was den Fußball einfach ausmacht.
Wenn ihr mich fragt. Gut, dass du es ansprichst. Jetzt mal völlig außen vor jetzt hier von der Folge, fällt mir gerade ein. Da beauftrage ich jetzt einfach den Sören mit. Da die nächste Europameisterschaft in England stattfindet und man ja immer wieder hört, dass es gerade über den Fanclub DFB erhöhte Chancen gibt für Tickets, Sören. Möchte ich bitte,
Bist du da wirklich Mitglied?
Dass du, nein. Du musst ja nur, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe oder wie es ist, irgendwie so einen Fanclub gründen, dass du dann auch irgendwie Vorverkaufsrecht auf gewisse Karten hast.
Ja, stimmt. Da hatten sie ja in Amerika, glaube ich, auch jemanden interviewt, der
gegründet
hat, irgendwie mit ein paar Leuten.
Richtig.
Und dann eben die Möglichkeit hat, ja, wir können den Fanclub an für 15:30 gründen. Da werde ich mich mal schlau machen,
wie Gerne.
Viele Mitglieder wir brauchen. Und dann, ja, unterstützen wir den DFB mit Jürgen Klopp.
Genau, das ist eine gute Überleitung. Also wer dann noch dem Club beitreten möchte, kann uns gerne kontaktieren.
Ich habe gerade mal geguckt, also wir müssen mindestens 11 Mitglieder haben.
Okay.
Genau, und ganz wichtig, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, es dürfen keine bundesweiten Stadionverbote vorliegen für die jeweiligen Mitglieder.
Ja, wäre so schön mit Fabi in England gewesen.
Und dann können wir hier einen Fanclub gründen.
Ja, guck mal, 11 Leute sollten wir doch zusammenkriegen. Dann rühren wir mal ein bisschen
also die Werbung. Ich habe zwei Frauen zu Hause.
Ist egal.
Direkt anmelden.
Der Kollege aus Dortmund ist bestimmt auch mit dabei.
Mit dem habe ich gestern noch telefoniert. Der stimmt uns, oder der ist ähnlicher Meinung wie wir. Den kann ich auch dazu einladen, das stimmt.
Cool. Ja, Sören, aber du hast gerade die Überleitung schon geschaffen. Wir haben heute Donnerstag, nehmen wir auf, und morgen, aller Voraussicht nach, könnte es soweit sein, dass, du hast den Namen schon angesprochen, Jürgen Klopp vorgestellt wird als neuer Bundestrainer.
Ja, es ist die beste Lösung, glaube ich, die es für den DFB gibt. Das muss man wirklich so sagen. Ich glaube, es wurde jetzt auch in den letzten Tagen viel darüber geschrieben, was er alles auslösen kann. Ich glaube das schon, dass auch vieles stimmt, dass er auch so einer Nationalmannschaft einen neuen Geist gibt. Das ist das eine, dass wir eben jetzt wieder einen starken Mann da vorne weg haben, der ja auch alles schon durch hat. Also der den DFB jetzt vielleicht nicht mehr als Karrieresprungbrett sieht, um zum Verein, Top-Verein zu wechseln. Und was aber anhängt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben auch wieder Spieler ausbilden, die uns wirklich auch über Jahrzehnte helfen können. Das ist ganz wichtig, aber die Hauptpersonal Jürgen Klopp, wenn die jetzt am Wochenende, so scheint es ja, verkündet wird, ist das auf jeden Fall ein Riesenaufatmen. Und dann vielleicht können wir uns dann schon auf das erste Nations League Spiel gegen die Holländer freuen, mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie.
Und um ihn herum, was alles noch so dazukommt und hört, mit einem der Bendler-Zwillinge noch als Co-Trainer, dann Per Mertesacker soll Andreas Rettig beerben. Es tut sich was beim DFB, was mit Sicherheit
auch. Sommer hat, glaube ich, auch seine. Ja. Alle bieten sich jetzt an. Aber darf ich das einmal challengen? Also, ich gebe dir natürlich recht. Offensichtlichste Lösung ist er. Braucht man nicht reden. Ich habe aber gleichzeitig mitbekommen, dass auch Pep Guardiola bereit ist, Italien zu übernehmen.
Ich wollte es gerade ansprechen. Also wenn das den Italienern gelingen sollte, ne, dann ist das ein noch größerer Coup.
Aber da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber deswegen sage ich ja, hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt, weil ich, wenn ich jetzt rein versuche, auch mal durch den italienischen Kader zu gehen und den deutschen Kader zu gehen, würde ich behaupten, dass wir grundsätzlich das größere Potenzial haben. Und vor allem vielleicht auch noch ein paar Spieler, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr im internationalen Rampenlicht stehen als die Italiener, ohne das wirklich jetzt werten böse zu meinen, ganz im Gegenteil. Aber für das Geld, glaube ich, hättest du zumindest versuchen können, vielleicht einmal vorzufühlen, ob Pep Guardiola nicht auch Interesse gehabt hätte, die Nationalmannschaft zu übernehmen.
Ich glaube nicht. Ich kann mich an einige Interviews erinnern, auch von Pep Guardiola, welche Länder er unbedingt noch mal trainieren will, beziehungsweise auch wo. Und ein Land hat immer gefehlt, und das war Italien. Jetzt ganz egal, ob Verein oder Nationalmannschaft. Ich glaube schon, also wenn er es wirklich macht, weil eigentlich, wenn er sagt, er will ein Jahr Sabbatical machen, normalerweise zieht er solche Ankündigungen auch durch. Aber er hat natürlich mit Italien wirklich die Chance, dass er da auch viel bewegen kann, dass man sicherlich ihm auch sehr, sehr viel Verantwortung in die Hände gibt.
Ja, aber Medien.
Das wäre das Allerbeste, was dem italienischen Fußball für die nächsten Jahre passieren kann. Gerade auch im
Jugendbereich. Aber er muss wahnsinnige hier Abstriche machen, auch vor allem beim Gehalt. Gut, das wird ihm jetzt nicht wehtun, um Himmels Willen. Aber gucken wir uns den italienischen Fußball an. Lothar Matthäus, glaube ich, oder irgendjemand war es von den Experten, der gesagt hat, lieber fährst du dreimal gar nicht zur WM, als dreimal so wie wir. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Aber das finde ich schon, ich nenne jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele. Florian Wirtz, Jamal Musiala, vielleicht noch ein paar andere. Und die italienische Serie A noch im Vergleich auch zur Bundesliga. Ich weiß, da bei euch beiden brauche ich eigentlich gar nicht mit anfangen. Wenn man das aber mal komplett gegenüberstellt, Deutschland, Italien, die jeweiligen Ligen, das Spielermaterial, wie weit kommst du da wirklich mit der italienischen Nationalmannschaft? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Pep Guardiola, wenn er die Mannschaft übernimmt, in 2 Jahren einen Titelkandidaten formt. Und auch nicht in 4 Jahren einen Weltmeister formt, weil dafür sind die Strukturen im italienischen Fußball wahrscheinlich zu veraltet, zu verschuldet. Und deswegen sage ich Kanada, also nicht Kanada, kann er da.
Boah, was ein Wort.
Ja, absolut. Kann er da überhaupt gewinnen? Und hätte er dann nicht leichter sagen können, okay, ich kenne die Bundesliga, ich kenne den FC Bayern, ich habe hier eine Mannschaft, wo zumindest Potenzial dahinter steckt und der Weg wäre ein einfacherer gewesen.
Ja, aber vielleicht sieht er es auch einfach als nochmal so zum Abschluss seiner beeindruckenden Karriere nochmal so als Challenge für ihn. Vielleicht sagt er sich, komm, nächstes Turnier, Europameisterschaft, lass uns als Ziel setzen, erstmal nach 12 Jahren nirgendwo dabei gewesen zu sein, vielleicht mal das Viertelfinale in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel.
Gut, du magst vollkommen recht haben, aber vielleicht kann man es auch mal anders sehen. Wir haben jetzt viel über die Spanier geredet. Die Franzosen haben eine Bombenmannschaft. Es gibt aber auch genauso viele andere Schwergewichte, wo ich sagen muss, nehmen wir mal die Brasilianer. Die haben Carlo Ancelotti und ich muss sagen, mittlerweile die brasilianische Mannschaft ist keine brasilianische Mannschaft mehr, vor der du Angst haben musst. Nein. Die haben mindestens die gleichen Probleme wie wir in Deutschland eigentlich auch. Nur, dass es da vermutlich ein bisschen ruhiger ablief, weil Carlo Ancelotti jemand anderer war als Julian Nagelsmann. Also es gibt viele Nationen, die vermeintlich interessant sind oder gewesen sind, zu übernehmen. Aber genau so undankbar war es auch jetzt oder ist es jetzt auch, einen von diesen ganz Großen zu übernehmen, finde ich zumindest. Italien, Deutschland, Brasilien.
Ja, sind und so weiter und so fort. Viele Mannschaften auf jeden Fall im Umbruch. Die Holländer da, Holländer darf es nicht vergessen, da ist ein Trainer, ne? Die Belgier, da ist die goldene Generation, leider dann auch um De Bruyne, Courtois und Lukaku wahrscheinlich jetzt auch beendet. Ja, also wird sich bei vielen Nationen in den nächsten Jahren und eigentlich muss es jetzt schon in den nächsten Monaten viel passieren, wenn man hört, dass auf einmal ein Marc van Bommel plötzlich irgendwie mit ins Gespräch gebracht wird als
eigentlich Trainer. Eigentlich ja jetzt, weil jetzt beginnt die Saisonvorbereitung und in 2 Monaten hast du ja diese unfassbar beschissene Pause von, glaube ich, 16 Tagen, glaube ich, mit, glaube ich, 4 bis 5 Länderspielen, glaube ich.
Nee, die hast du ja das erste Mal, glaube ich.
Ja, aber das meine ich ja. Genau, aber es gibt ja diese kurze Pause, gibt es ja dann in dem Sinne nicht und du hast jetzt eigentlich 2 Monate, um wirklich so anzufangen, hier den Grund oder die Basis zu bilden etc. Pipapo. Also du musst schon jetzt dann eine Entscheidung treffen. Und was halt dann auch noch überraschend ist, du hattest es gerade eben schon mal angesprochen, ich finde ja auch wahnsinnig interessant, wenn man jetzt die Belgier nimmt, wie schwierig es ist für solche Nationen auch Trainer zu finden. Weil ich glaube zum Beispiel Domenico Tedesco, der ja auch vor der WM noch Nationaltrainer in Belgien war, der kam ja über ein Bewerbungsverfahren an den Job. Also auch ganz ungewöhnlich eigentlich in der Branche. Und viele Nationen suchen jetzt den Heilsbringer, genauso wie wir Deutschen mit Jürgen Klopp. Fairerweise muss man sagen, es gibt, glaube ich, keinen besseren in Deutschland. Allerdings gab es auch keine Alternative. Und du hast dich natürlich jetzt auch in eine Situation gebracht, wo du alles geben musst, was du geben kannst und keinerlei Gewissheit hast, dass er irgendwas besser macht.
Blicken wir mal positiv in die nächsten Monate und hoffen mal, dass der DFB eine gute Entscheidung getroffen hat. Jürgen Klopp, unser Heilsbringer, jetzt für die nächsten Jahre sein wird und ja, dass Jürgen Klopp gut mit Menschen kann, gut vermitteln kann und auch aus der einen oder anderen Mannschaft was rausholen kann, die am Boden lag, siehe damals Borussia Dortmund oder ne, Liverpool ganz am Anfang zu seiner Zeit. Wenn man ihm Zeit gibt, die er jetzt nicht unbedingt wirklich hat, denke ich aber schon, dass er da ja, einiges rausziehen kann. Ne? Aber jetzt, Sören, gilt unser voller Fokus auf jeden Fall jetzt wieder den Testspielen und der kommenden Bundesliga-Saison, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so langsam, das sieht man ja auch jetzt immer deutlicher, die Testspiele nehmen zu. Ich finde auch, ich habe jetzt schon 1, 2 gesehen, eins von Werder Bremen, vom VfL Bochum. Also auch die Qualität der Testspiele steigt so langsam. Es dauert nicht mehr lang. Und dann geht es wieder los. Ich glaube, das muss man wirklich sagen, da freuen wir uns ja auch alle drauf, wenn es im August dann wieder Fußball gespielt wird. Jetzt geht es ja schon los. Heute Abend freue ich mich schon auf ja, Qualifikation zur UEFA Europa League. Unter anderem St. Gallen Benfica. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen heute Abend, 20 Uhr. Ja, aber klar, mit Blick auf die Bundesliga, da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt, was im Moment die Top-Transfers in der Bundesliga sind. Ich finde, Leipzig hat jetzt schon ein, zwei gute Transfers gemacht. Die Bayern mit Saibari und Brown, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da wird es jetzt eher mal spannend sein, was sie noch auf der Abgangsseite so für Spiele loswerden. Aber sonst, glaube ich, so Top-Transfer habt ihr schon einen in der Bundesliga.
Also ich finde zumindest jetzt bei den unteren Teams, die sind ja für dieses Jahr gerade die Bremer im Gegensatz zum letzten Jahr auch sehr aktiv. Da ist unter anderem ein Spieler bei, den habe ich schon auf meiner Watchliste für das Kicker-Manager-Spiel schon vor der beginnenden Saison schon mit Schuki, der hat auch im ersten Testspiel schon geliefert. Ansonsten die Schalker natürlich, glaube ich, müssen wir jetzt hervorheben mit dem vermeintlichen ja, Herzenstransfer. Da ist eine schöne Geschichte mit Robin Gosens. Ich mag den auch allgemein ziemlich gerne, den Robin Gosens. Die Kölner auch, mussten auch was machen. Haben jetzt, glaube ich, nochmal das zweite Mal bei Man City, glaube ich, zugeschlagen.
Ja.
Also von daher, die verstärken sich auch ganz gut. Und beim HSV hört man auch, dass da der ein oder andere Spieler, mit dem wir uns mit Sicherheit dann auch erstmal ein bisschen genauer noch beschäftigen müssen, auch ziemlich aktiv. Wer mich so ein bisschen, ja nicht beunruhigt, aber untätig ist, ist der VfB Stuttgart, finde ich bisher. Da habe ich bis, ist ja glaube ich hier Pacinovic vom Wolfsburg immer noch im Gespräch, aber ansonsten ist da glaube ich noch kein großer Transfer passiert bei den Stuttgartern, ne?
Ja, ja gut, sicherlich wichtig, dass sie Bilal Elkanus fest verpflichten konnten, ne, von Leicester City nach der Leihe. Aber das stimmt, dadurch, dass sie ja mit Alex Nübel ihren Stammtorwart ja, verloren haben. Dennis Simon soll ja jetzt die Nummer 1 werden, hatte ja ein starkes Jahr mit Paderborn.
Ist jetzt
aber auch verletzt. Ja. Genau, verletzt. Da bin ich auch mal gespannt. Aber es hat in der letzten Saison eigentlich schon gezeigt, dass der VfB auch spät auf dem Transfermarkt teilweise tätig wird, wenn ich an den Woltemade-Abgang denke. Aber das stimmt, der VfB noch nicht so aktiv. Wer, finde ich, auch sehr gut schon verpflichtet hat, die TSG Hoffenheim, finde ich, mit Nathan Descartes von Anderlecht. Da waren ja auch wirklich wirkliche Top-Teams dran. Also die TSG stellt sich auch gut auf für das internationale Geschäft. Also ja, so langsam, glaube ich, schon läuft es an, das Transferfenster in der Bundesliga.
Fabi, Aslani eventuell oder ziemlich sicher ein guter Fit für die Leipziger, anstatt nach Dortmund zu gehen?
Ja, schon.
Also ich finde,
warum nicht?
Da deutet ja auch momentan alles darauf hin, dass Guirassy bleiben wird, ne?
Mich wundert, dass keiner hier Saibari anspricht. Und die Bayern mit Brown finde ich eigentlich auch ein ganz guter.
Am Anfang.
Ach so, okay, habe ich gar nicht. Ja.
Aber da hat Max Eberl ja jetzt auch schon gesagt, dass jetzt eigentlich, wenn nichts Gravierendes mehr passiert, eigentlich die Kaderplanungen, zumindest was die Zugangsseite betrifft, abgeschlossen sind. Ne?
Weiß ich ehrlicherweise nicht, weil das, was ich ja zum Beispiel gestern über Musiala gelesen habe, das finde ich ehrlicherweise auch irgendwie ein bisschen strange, um ganz ehrlich zu sein. Der sich ja einer Operation unterworfen hat, offensichtlich auch eine Muss-OP, die irgendwann fällig gewesen wäre. Aber man kann ja nur spekulieren, dass er während der WM eben dann auch nicht wirklich bei 100% war, beziehungsweise auch sein konnte, die WM gespielt hat, jetzt operiert wird, frühestens im August anfangen kann. Ja, aber gut, wird man sehen.
Ja, nicht, dass es jetzt schon die zweite Saison in Folge für Musiala sein wird, wo er nicht so wirklich in Schwung kommt. Davor graut es mir ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, zumal in dem Jahr wirklich sehr viel steckt. Also er ist ja wirklich einer der Spieler in Deutschland, wo man ja wirklich sagen kann, dass da ganz, ganz viel möglich sein kann, wenn er fit ist. Und deswegen sollten wir uns auch als deutsche Fußballfans oder für die Bundesliga auch die Daumen drücken, dass er irgendwann wieder hundertprozentig fit wird. Weil das unserer Liga einfach auch sehr, sehr gut tun würde.
Ja, gut. So, jetzt kommen wir so langsam zum Ende und da habe ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht. Wir haben ja die letzten Jahre immer unsere schöne Bundesliga-Saisonvorschau gemacht Und um das einigermaßen im Kalender und in den nächsten Wochen unterzukriegen, Vorschlag von meiner Seite aus, wir machen jetzt, dann kann Fabi auch in aller Seelenruhe Urlaub machen. Wir machen jetzt 2 Wochen Pause und würden uns treffen zur nächsten Folge, zusammenkommen am 10.8. Dann hat an dem Wochenende die zweite Liga begonnen und wir könnten, wenn wir es dieses Jahr machen, eventuell die Vorschau auf 3 Folgen strecken. Sprich Plätze 13 bis 18 inklusive zweite Liga wäre die erste Folge, 17.8. Platz 12 bis 7. Und dann hätten wir quasi dann die letzte Folge, ist in der Woche, wo dann die Bundesliga wieder anfängt, 24.8. Dann haben wir das Wochenende davor noch die erste Runde im DFB-Pokal und hätten da dann die Plätze 1 bis 6, die wir dann noch besprechen können. Wenn ihr damit einverstanden seid.
Okay. Einverstanden.
Gut. Dann haben wir genug Zeit, uns hier die ein oder anderen Teams mal ein bisschen mehr, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei dem einen gibt es wahrscheinlich mehr, bei dem anderen weniger. Dann können wir noch unsere Saisonprognose noch mit einfließen lassen, was, glaube ich, dieses Jahr noch mal schwieriger wird als die letzten Jahre. Und ansonsten, ja, noch mit dazu, wenn wir dann wirklich mit der letzten Folge dann starten, wäre es insgesamt, unsere würde auch ganz gut passen, die 200. Folge von Anpfiff 1530.
Boah, stark.
Ja, das ist eine Hausnummer, denke ich. Also wer das vor ein paar Jahren gedacht hätte, ja, den hätte ich auch für ein bisschen verrückt erklärt, dass wir so lange zusammen durchhalten, aber es scheint ja gut zu harmonieren soweit.
Ein Meilenstein,
richtig. Und dann können wir mit der Folge dann quasi in die neue Bundesliga-Saison 26-27 starten.
Spitze, machen wir so.
Alles klar.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Fabian, einen schönen Urlaub.
Ja, ist noch gut. Ich habe noch 2 Wochen,
ja.
1,5 Wochen.
Schaffst du auch noch.
Ja. Aber so viel kann ich preisgeben. Mein Urlaub startet auch mit Fußball, nämlich Junioren-Pokalrunde oder erste Runde. FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg werde ich mir angucken.
Oh. Wenn der Fabi wüsste, dass ich schon noch eine Karte für ihn für Samstag habe und ihn einlade, aber...
Welche Karte? Für was denn?
Ja, hallo? Saisonvorbereitung. Liga-Auftakt hier, Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund, jetzt am Samstag, 13 Uhr, Topspiel.
Wusste ich gar nicht.
Ja, jetzt weiß es. Da gastiert krass. Der BVB
bei Fortuna. Dortmund.
Die spielen jetzt gegen Dortmund um 13
spielen
Uhr.
Spielen die in der Arena oder
ja.
spielen die wieder im...
Ja. Nee, in der Arena.
Dingsburg.
In der Arena.
Ach, krass.
Mhm. Mhm.
Wusste ich gar nicht. Nicht mitbekommen, siehst du? Wieder was gelernt.
Ja, inwieweit wir dann dieses Jahr dann die dritte Liga noch ein bisschen ein Auge drauf haben, da müssen wir dann
vergiss
mal gucken.
Ne? Vergiss es. Vergiss es. Hast du denn Dauerkarten wieder besorgt dieses Jahr? Oder?
Ich bin x-fach per E-Mail angeschrieben worden, was denn mit meiner Dauerkartenverlängerung wäre. Ich habe mich nicht durchringen können. Allerdings positiv, trotz dritter Liga 19.000 ja. Dauerkarten verkauft bisher. Also Statement auf jeden Fall von den Fortuna-Fans. Ich bin da nicht nah genug dran, um zu sagen, ob die Fortuna klarer Aufstiegsfavorit ist, aber unser Freund aus Duisburg, Fabi, der hatte zumindest gesagt, dass das auch eine Gruppe von 4 bis 5 Mannschaften sein wird, die da dieses Jahr den Aufstieg untereinander ausmachen werden.
Ja, so wie jedes Jahr einfach.
Ja, Essen, Duisburg, ja. Düsseldorf, ja, die Bekannten dann und vielleicht eine Mannschaft.
Fortuna, Viktoria, Köln, ja, guck mal, alles hier um die Ecke.
Ja, genau.
Kannst du gar eine Auswärtsdauerkarte mitnehmen.
Ja. Ja, gut. Letzte Worte gehören noch dir, Sören. Wie blickst du auf den VfL Bochum?
Ja, eine Wundertüte. Wie gesagt, ich habe schon 2 Testspiele gesehen. Im Moment noch eine große Abhängigkeit von Philipp Hofmann im Sturm. Das heißt, auf der Zugangsseite in der Offensive erwarte ich schon noch eine Verstärkung. Eventuell auch auf den Flügeln. Aber grundsätzlich, im Moment im Trainingslager, scheint es eine recht gute Stimmung zu sein. Aber es geht ja bald los und dann zählt es. Ich glaube, dann will Uwe Rösler auch zeigen, dass der VfL Bochum im Gegensatz zur letzten Saison schon zumindest auch spielerisch sich weiterentwickeln kann. Da freue ich mich drauf. Wie gesagt, ein paar gute Transfers ja schon getätigt. Und dann werden wir sehen, Liga-Auftakt, der dann die Saison wird geöffnet von VfL Bochum gegen die Hertha aus Berlin. Also das ist ein absolutes Top-Spiel. Und spätestens da wird man vielleicht schon sehen, wo der VfL steht.
Sehr schön. Gut, alles klar. Dann
tolles Schlusswort.
Bis in 3 Wochen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.